Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich auf einen Büchermarkt voller unkorrumpierbarer und ja auch erstaunlicher Literaturemphatiker. Einer von ihnen ist der Verleger Andreas Rötzer. Während in der Buchbranche generell Krisenstimmung herrscht, hat er gerade den Imprint Rohstoff gegründet und damit das Programm seines Verlags Mattes und Seitz noch einmal erweitert. Und im ebenfalls kompromisslos der Poesie verschriebenen Verlag Cookbooks ist gerade das Debüt von Robert Stripling erschienen. Unterstunden Album 1. Ein wahrhaft romantisches Unternehmen. Aber weil heute der 2. Dezember ist, öffnen wir erst einmal dies.
Adventskalender.
Ich bin Barbara Schäfer von Hörspiel Feature Radiokunst. Ich verschenke Rebecca Solnits Essay Orwells Rosen, erschienen im Rowohlt Verlag. Das Besondere daran ist, dass wir George Orwell, den Autor von Farm der Tiere, aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen. Und mal wieder können wir staunen, womit sich die amerikanische Autorin Rebecca Solnit beschäftigt. Sie geht den Natur- und Gärtnererlebnissen, die George Orwell über seinen Garten in Wallington südlich von London festgehalten hat, ganz genau auf den Grund und liest damit auch sein Werk, das sie persönlich sehr geprägt hat, wie sie schreibt, noch einmal neu. So erfährt man viel über Orwell und über von ihm gepflanzte Rosen, die bis heute blühen, über Zusammenhänge von Natur, Schönheit und Macht, über Bäume, die Entstehungsgeschichte der Kohle und so weiter. Wobei Rebecca Solnit so klug und unverstellt und nachvollziehbar schreibt, dass es großen Spaß macht, mit ihr in die Orwellschen Notizen zu erfrorenen Kartoffeln, von Kaninchen vernichtetem Brokkoli und natürlich Schnecken hinabzusteigen, von der ersten bis zur letzten Zeile. Ihr vielleicht schönster Satz in all dem lautet: Streifzüge durch Bücher und Archive sind oft wie Streifzüge durch Landschaften. Das Buch ist ein wunderbares Geschenk für alle Garten- und Naturliebhaberinnen und Liebhaber, vor allem solche, die keine Tipps mehr brauchen, aber ihren Garten gern auch mit Köpfchen betreiben, also für die, die über das rurale Wursteln hinaus eine Erkenntnis wollen, was da so passiert mit einem im Garten.
Orwells Rosen von Rebecca Solnit ist im Rowohlt Verlag erschienen. Übersetzt hat das Buch Michaela Grabinger, 352 Seiten, 24 Euro. Eine Empfehlung meiner Kollegin Barbara Schäfer war das. Und den schönsten Satz aus Orwells Rosen, der ist doch ein fabelhaftes Motto für den Büchermarkt. Streifzüge durch Bücher und Archive sind oft wie Streifzüge durch Landschaften. Kommen wir also zu einem besonders eindrücklichen Wanderer durch diese Landschaft. Unterstunden Album 1, so heißt das Debüt des 1989 geborenen Robert Stripling. Eine Lebenserzählung komponiert aus Erinnerungssplittern. Ein Projekt, das in seiner Radikalität an die poetischen Konzepte der Frühromantiker denken lässt und nicht zuletzt ein literarischer Umgang mit Gewalterfahrungen. Michael Braun hat Robert Striplings Unterstunden gelesen.
Den Schriftsteller Robert Stripling darf man sich als einsamen, romantisch affizierten Wanderer vorstellen, der auf seinen Streifzügen durch das Dickicht der Städte und durch die Landschaften seiner Kindheit Augenblicke der wahren Empfindung sammelt. Ausgangspunkte seiner poetisch hochsensiblen Expeditionen sind eine zugewucherte Waldhütte in Österreich, eine kleine, dunkle Wohnung in Frankfurt-Griesheim, ein abgelegenes Hotel in Rom und andere randständige Orte. Und damit Beobachterpositionen, von denen aus das von Weltsucht angetriebene Ich sich in die Gegenwart hineintastet und dabei jede Kleinigkeit festhalten will. Robert Stripling ist ein Autor, der den traditionellen Formen von Fiktion, Biografie oder Erzählung zutiefst misstraut. Er kultiviert dagegen in seinem neuen Werk, seinem Album, das mehrere Teile umfassen wird, die stark assoziative, von Erinnerungsfragmenten, sprachspielerischen Einfällen und sinnlichen Wahrnehmungen inspirierte Aufzeichnung, die sich in wilden Vor- und Rückblenden quer durch die Zeiten und Räume bewegt. Allein an dem jetzt vorliegenden ersten Teil seines Albums, einem aus Wahrnehmungssplittern komponierten Mosaik einer Lebenserzählung, hat der Autor 10 Jahre lang gearbeitet. Mit seiner forcierten Entschlossenheit zur ästhetischen Verwandlung der Welt liefert Stripling ein wuchtiges literarisches Statement ab. Die gesammelten Werke des Frühromantikers Novalis und das Passagenwerk des Philosophen Walter Benjamin fungieren dabei als Türöffner zu einer poetischen Welterkundung, die, wie es an einer Stelle heißt, ihrem eigenen Sensorium bis ins märchenhafte, märenumnachtete vertraut. Diese Form ästhetischer Weltaneignung ähnelt sehr den Prosagedichten und magischen Blättern Friederike Mayröckers, zu deren stilistischen Eigenheiten es auch auffällige Parallelen gibt. Das betrifft etwa Striplings Manier, sich an imaginäre Gesprächspartner zu wenden, seine verschlungenen Satzperioden mit dem Einschub »sage ich« auszustatten oder ans Ende eines unabgeschlossenen Satzes ein beiläufiges »und so weiter« anzuhängen.
Ich liebe die Welt. Ich liebe den unerklärlich erfüllenden, poetischen Zustand. Dass Maria Sibylla Merian, sage ich zu Anna B., den Atlantik überquerte, um 1700, ins niederländische Kolonialgebiet Surinam, Südamerika, spiegelglatter Ozean, sage ich, Ozonschicht. Wie Merian und ihre Tochter, die Raupen des Tabakschwärmers, hellseegrün, zwischen aufrecht wachsenden Blütenständen abhausten, Pigmentbilder oder Stunden, Stauden, das dichte Gestrüpp, alles abzeichnen, sage ich, damit es festgehalten sei. Eine Art göttlicher Huldigung, einer Huldigung der Schöpfung und so fort.
Das Album erweist sich letztlich als eine Art Andachtsbuch, um ein von Stripling adoptiertes Benjamin-Zitat auf sein eigenes Werk anzuwenden. Freilich lässt sich Robert Stripling nicht auf die Rolle eines sprachbegeisterten Neoromantikers reduzieren. In seine sorgsam geflochtene Textur hat er auch eine Geschichte der Gewalt eingearbeitet. Repräsentativ für diese dunkle Seite seines Albums ist die Figur des Vaters, der an markanten Stellen des Buches seinen Auftritt hat. Als ein zur unkontrollierten Aggression gegen seine Angehörigen neigender Alkoholiker. In einer Szene grölt der Vater das berüchtigte Horst-Wessel-Lied »Ein Geprügelter«, heißt es hier, »der selbst zum Prügelnden wurde«. Davon geprägt ist die Scham des Sohnes, dass der Vater sich als Betrunkener selbst erniedrigt.
Wenn nachts Vaters Faust auf den Stubentisch oder der massive gläserne Aschenbecher niederging, kabumm, die hustende Gruft, ich meine, sein Husten tief aus dem Rachen und die knisternde Kaminglut, während er in regelmäßigen Abständen in den Keller schlurfte, eine weitere Flasche, was weiß ich. Schlafe, Vater, schlafe.
Für das Eintauchen in die Wundergrotte der Welt hat sich Robert Stripling ein ungewöhnliches Wappentier ausgesucht. Es ist die Vogelspinne, wie sie von der Naturforscherin Maria Sibylla Merian um 1700 auf einer Bildtafel gezeichnet wurde, als ein sehr gefräßiges Tier, das gerade einen Kolibri verspeist. Das achtäugige Tier imaginiert Stripling zugleich als Wesen einer unheimlichen Einflüsterung, das den Kopf des Dichters belagert.
Die Spinne klettert aus meinem Ohr, aus unendlich engem Strom geschnitten, der mich durchzieht und an den Tag bindet, wie Licht.
Das bedrohliche Bild der Vogelspinne ist ambivalent. Einerseits verweist sie auf die Angstbilder aus der eigenen Kindheit, von denen der Dichter eingeholt wird. Andererseits verkörpert sie den euphorischen Schöpfungsprozess des Albums. Denn Robert Stripling bedient die generative Vorstellung, dass sich das schreibende Ich im Textgewebe wie eine Spinne auflöst. Robert Striplings Album reaktiviert die zutiefst romantische Fantasie, dass sich Traum und Welt, Bild und Klang, Klang und Wort zum einigen, einzigen Kreis verbinden. Ein im besten Sinne anachronistisches Konzept ohne Zweifel. Aber ohne romantische Emphase werden wir auch in Zukunft nicht auskommen.
Michael Braun war das über Robert Stripling Unterstunden Album 1. 236 Seiten, 28 €, erschienen im Cookbooks Verlag. Und eben diesen Cookbooks Verlag, den hat Daniela Seel gegründet 2003, fast zeitgleich mit dem Verlag Mattes und Seitz durch Andreas Rötzer. Es war die Zeit der jungen, unabhängigen Verlage, die bald als Kreativpool der Branche galten. Mittlerweile blicken sie auf eine beeindruckende Publikationsgeschichte zurück. Dennoch haben auch und gerade sie mit den Problemen zu kämpfen, mit denen sich die Branche aktuell konfrontiert sieht. Wenn man derzeit mit Verlagen spricht, mit großen ebenso wie mit kleinen, hört man vor allem eines: Krisenbefunde. Papiermangel, höhere Kosten, rückläufige Verkaufszahlen. Da überrascht es erst einmal, dass der Verleger Andreas Rötzer das Programm seines Verlags Mattes und Seitz Berlin gerade noch einmal ausgebaut hat durch einen Imprint. Rohstoff heißt der. 8 Titel sind bisher angekündigt, bekanntere Namen sind dabei wie Heike Geißler oder der Lyriker Tim Holland. Es gibt aber auch einen Roman von einer Autorin, die bislang noch nicht so viele kennen dürften, Ein lautes Lied von Gesa Jessen. Ich habe Andreas Rötzer in seinen neuen Verlagsräumen in Berlin-Kreuzberg am Telefon erreicht, deshalb rauscht es auch gleich ein wenig und wollte zunächst wissen, um was für Bücher geht es bei Rohstoff? Welche Idee steckt hinter dem neuen Imprint?
Genau, da haben Sie gerade auch schön die ganze Bandbreite sozusagen angesprochen, die es gibt, von einem Roman von Gesa Jessen zum Beispiel bis hin zu spielerischen, lyrischen Formen oder auch einem Band über Krankheit von Kinga Tod. Und wir wollen unabhängig von Namen oder Bekanntheitsgraden eben Titel abbilden, die nicht in bestimmte Raster passen. Und das, glaube ich, zeichnet das aus. Und das betrifft eben sowohl Gesa Jessens Roman als auch zum Beispiel Heike Geißlers Liegen.
Ist es denn, wenn ich jetzt mal auf die Jahrgänge der Autorinnen und Autoren gucke, die bisher angekündigt sind, bewusst auch ein Imprint für jüngere AutorInnen?
Ja, ich glaube, das ist eher ein Zufall. Ich glaube eher, dass es praktisch ein Programm ist für auch Experimente oder für ungewöhnlichere Formen. Und diese Generation oder eine jüngere Generation von Literaten zeichnet sich eben darüber aus, dass sie Dinge gerne ausprobieren und dass sie meiner Meinung nach auf der Suche sind nach neuen Ausdrucksformen. Und diesen Ausdrucksformen jenseits des üblichen oder des Literaturmarktes, den wir kennen, dem wollten wir eben einen Ausdruck geben.
Andreas Rötzer, vielleicht geben Sie uns noch ein bisschen mehr Einblick in Ihren verlegerischen Entscheidungsprozess. Das sind ja Titel, die durchaus auch, würde ich sagen, unter dem Label Mattes und Seitz Berlin erscheinen könnten. Das ist ja jetzt auch kein Verlag, der sich für einen besonderen Mainstream bisher ausgezeichnet hat. Warum haben Sie jetzt entschieden, dieses Imprint zu initiieren? Anders gefragt, was ist denn überhaupt der Sinn eines Imprints? Bündelt oder erzeugt der Aufmerksamkeit?
Na, er soll Aufmerksamkeit erzeugen und sich im Buchhandel und auf dem Markt und bei den Lesern praktisch für etwas auszeichnen, für etwas, wofür der Verlag steht. Also das ist vielleicht das Stichwort Markenbildung. Aber wir wollten mit Rohstoff auch bewusst einen Verlag gründen, der gerade in diesen Zeiten der Krise und in Zeiten, in denen die Bücher teurer werden, dass wir ein günstiges Imprint haben, also ein Verlag, der eben Bücher billig anbietet als Konzept, aber mit großartigen Inhalten. Das heißt, gegen die, im Grunde ein bisschen gegen den Pessimismus und gegen den allgemeinen Trend ansteuern.
Wie muss man sich denn die Genese von Rohstoff vorstellen? Gibt es erst die Idee für so ein Imprint und dann haben Sie sich auf Titelsuche begeben oder ist das umgekehrt? Sind Sie auf Texte gestoßen, von denen irgendwann klar war, zwischen denen besteht eine inhaltlich oder vor allen Dingen ästhetische Verwandtschaft?
Es ist umgekehrt, also so wie Sie es zuletzt geschildert haben. Wir haben in den letzten 3-4 Jahren festgestellt, da gibt es Texte, die würden wir gerne machen, die sind großartig und die brauchen unbedingt Öffentlichkeit, müssen gelesen werden. Aber wir haben bei Mattes und Seitz nicht die Kapazitäten dafür, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dann kam eben die Idee, ja, wir wollen oder wir brauchen eigentlich einen neuen Verlag oder ein neues Verlagsprojekt, das eben auch freier, ungebundener und spielerischer an die Sache des Verlegens herangeht. Also so haben wir zum Beispiel bei Rohstoff kaum Ankündigungen, sondern wir haben Rückschauen, was gibt es eigentlich? Rohstoff kann man abonnieren. Also wir experimentieren da auch mit neuen Vertriebsformen, mit Formen der Öffentlichkeitsarbeit, weil ich glaube oder wir sind der Überzeugung, dass der ganze Verlags- und Buchmarkt natürlich extrem ausgereizt und unglaublich gut organisiert ist in Deutschland, aber dass er natürlich seine Flexibilität darüber verloren hat. Und Rohstoff soll auch ein Ort sein neuen flexiblen Verlegens.
Jetzt musste ich gerade fast ein bisschen lachen, als Sie gesagt haben, das hätte Ihre Kapazitäten überstiegen. Man hat, wenn man auf Matthes und Seitz guckt, sowieso das Gefühl, dass Sie im Grunde mit einem großen verlegerischen Übermut oder mit einem Größenwahn vielleicht sogar arbeiten. Wie viele Mitarbeiter hat der Verlag? Der gilt ja immer noch als kleiner Verlag, veröffentlicht aber mittlerweile, wenn ich das richtig weiß, mehr als 100 Titel pro Jahr.
Ja, wir sind aber 12 feste Mitarbeiter und etwa 8 freie Mitarbeiter und dann noch relativ viele assoziierte Mitarbeiter. Also es ist schon mehr, als es praktisch den Anschein macht. Und wir machen in der Tat 100 Bücher im Jahr etwa, verteilt auf 3 Verlage, 4 Verlage. Dazu zählen auch Friedenauer Presse und der August Verlag. Und jeder Verlag ist praktisch, steht für etwas. Also hat ein starkes Profil.
Sind diese Reihen und Imprints, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, denn Ausdruck mehr Ihres Sinns für Ordnung und Struktur, Andreas Rötzer, oder doch eher von Übermut oder Größenwahn?
Ich würde mal sagen, eher für Ordnung und Struktur und den Willen oder die Notwendigkeit, sichtbar zu machen nach außen, was wir tun. Und über diese Ordnung eben auch die Titel stärker vermarkten zu können, stärker dem Leser auch zeigen zu können. Weil häufig sind es eben Titel, die nicht so ganz auf der Straße liegen, würde ich sagen. Und für die wir Sichtbarkeit aktiv sozusagen einfordern müssen. Und darüber ist es natürlich gut, auch in Reihen zu arbeiten oder in bestimmten Imprints.
Also Rohstoff, ein Imprint gegen den Trend des kriselnden Buchmarkts. Ist dieses gegen den Trend gehen so eine Art verlegerisches Prinzip von Ihnen?
Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt, bestimmte Dinge zu machen. Und Matthes und Seitz Berlin ist eben auch ein Verlag der Notwendigkeit. Es gibt bestimmte Themen, Autoren, Stile, die gemacht werden müssen und da haben wir große Lust daran, das zu machen und Dinge zu ermöglichen.
Das sagt der Verleger Andreas Rötzer, der in Zeiten einer strauchelnden Buchbranche mit größter Selbstverständlichkeit einen neuen Verlagsimprint gegründet hat. Und in Berlin, da findet zur Stunde auch der Pan-Berlin-Kongress statt, unter dem Motto »Der Trick ist, zu reden«. Über die Konflikte beim alten PAN, die in der Abspaltung und Neugründung des PAN Berlin mündeten, da haben wir berichtet. Nach Berlin angereist ist nun auch der Vorsitzende des PAN America, der Schriftsteller Eyad Akter. Heute Vormittag, da hat er bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur einen Ausblick auf den Kongress gegeben und erklärt, welche Entwicklung in der amerikanischen Verlagsbranche ihn gerade umtreibt.
And just to follow up on that, you know, something that's happening increasingly in publishing houses today is the use of
Und Verlage sind eben auch dazu übergegangen, sich Expertenleser zu holen, zum Beispiel einen Moslem, der ein Buch darauf prüft, ob Moslems wirklich korrekt dargestellt werden oder ob es da Probleme gibt. Und die nennt man im Amerikanischen Sensitivity Readers, also wörtlich übersetzt Sensibilitätsleser, die über die Sensibilitäten der verschiedensten Minderheiten dann referieren, ob sie korrekt dargestellt worden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte es in meiner Karriere diese Art von Leser schon gegeben, die ein Buch daraufhin prüfen, hätte ich keine Karriere, weil sehr viele meiner Kollegen, auch meiner muslimischen Kollegen, mich hassen und sich wünschen, ich wäre niemals Autor geworden. Und dabei geht es jetzt hier nicht persönlich um mich, sondern überhaupt um den Fakt, dass das überhaupt möglich wäre.
That's not my point. My point is that I'm not sure that any of this is really helpful when it comes to creative production.
Eyad Akter, der Präsident des PAN America. Es wird also Diskussionsstoff geben heute beim Kongress des PAN Berlin. Wir berichten darüber unter anderem heute in der Sendung Kultur heute. Hier folgt jetzt erst einmal Forschung aktuell. Mein Kollege Lennart Pyritz, der spricht unter anderem über künftige Impfmöglichkeiten gegen das RS-Virus. Und fürs Zuhören und Nachhören in der DLF-Audiothek, da bedankt sich Wiebke Poromka.